Handelsblatts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 24. März. Die Bundesregierung ist vor das Volk getreten und hat einen Sack goldglänzender Dukaten auf den Tisch gelegt. Einen Nachtragshaushalt von über 130 Milliarden Euro wird es noch in dieser Woche geben. Und einen Kreditrahmen für die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau in Frankfurt, von einer halben Billion Euro, der ist auch schon bewilligt. Dazu noch Kurzarbeitergeld und ein paar direkte Finanzhilfen für kleinere Unternehmen. Das hat Gewicht. Warum so groß, warum so wuchtig, Herr Finanzminister?
Aus meiner Sicht müssen wir das machen, damit jeder weiß, wir werden alles tun, was notwendig ist, um Arbeitsplätze und Unternehmen und Beschäftigung und die Gesundheit zu verteidigen. Wir werden nicht zögern. Das ist das, was zuallererst notwendig ist. Und weil wir in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben, weil der Schuldenstand unseres Landes auf 60% gesunken ist, sind wir diejenigen, die das auch können.
An den internationalen Finanzmärkten, da lauert man schon auf die deutsche Volkswirtschaft, insbesondere auf die Konzerne im DAX. Denn die schwächeln, seit der Virus uns überfallen hat. Die Autokonzerne gibt es zum Teil für 50% Preisnachlass gegenüber der Zeit vor der Krise. Der Chief Investment Officer der Deutschen Bank, Dr. Ulrich Stephan, sein Name, hat jetzt ausgerechnet, dass der gesamte DAX, also die wertvollsten 30 Unternehmen unseres Landes an der Frankfurter Börse, weniger wert sind als das, was sie an Maschinen, Computern, Bürogebäuden, Patenten, Immobilien in der Bilanz haben. Also der Buchwert sei höher als der Börsenwert. So wie der Hai durch Blut im Wasser angelockt wird, locken solche Börsenkurse die Hedgefonds und andere Spekulanten. Unser Baywatch-Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat das Treiben im Wasser aufmerksam registriert. Und er hatte gestern für die Herren des Geldgewerbes eine Nachricht parat.
Unser Land muss verhindern können, dass durch diese unvorhergesehene und auch unabsehbare Pandemie die wirtschaftlichen Strukturen nachhaltig und irreversibel geschädigt werden. Wir werden diese Eingriffe so dimensionieren, dass wir so wenig wie möglich in Märkte eingreifen und dass wir privatwirtschaftliche Initiative so weit wie möglich erhalten. Aber, und das sage ich allen, die in Hedgefonds und anderswo sich bereits darauf freuen, das eine oder andere günstig zu erwerben, make no mistake about it, wir sind entschlossen, unseren Unternehmen in dieser Situation zur Seite zu stehen, weil es eben auch um sehr viele Arbeitsplätze geht.
Und trotzdem, wer jetzt glaubt, diese Krise, die vom Wochenmarkt in Wuhan auf die deutsche Volkswirtschaft übergesprungen ist, lässt sich ungeschehen machen durch staatliche Pakete dieser Größenordnung, der irrt. Wir werden auch in 2 Monaten nicht wieder Vollbeschäftigung, Facharbeiter und Milliardengewinne vermelden können. Und Professor Clemens Buß, der Präsident des IFO-Instituts in München, der weiß auch warum.
Eine Krise, gegen die man nicht wirklich anfinanzieren kann. Das ist was anderes. In der Finanzkrise, da brauchte man in Anführungsstrichen nur Geld. Das war schon schwierig genug, aber das konnte der Staat beschaffen. Jetzt haben wir ein realwirtschaftliches Problem. Man muss die Wirtschaft anhalten. Und das bedeutet, der Staat, egal wie viel Geld er in die Hand nimmt, kann diese Krise nicht aus der Welt schaffen.
Clemens Buß ist kein Pessimist, sondern Realist. Das ganze Interview mit dem deutschen Top-Ökonom jetzt gleich im Anschluss an den Themenüberblick. Das sind unsere weiteren Themen heute. Mit Sophie Schimanski spreche ich über den Rettungsschirm, den die US-Regierung in der Corona-Krise aufspannen möchte, um den es aber in Washington politischen Streit gibt. Zudem berichten wir von der bisher größten Fehleinschätzung des Jahres. Der Chef des Robert-Koch-Instituts hat also gleich seinen Auftritt. Und von einem Spaziergang auf einer Nordseeinsel habe ich ein kleines musikalisches Finale mitgebracht.
Bei diesem Virus haben wir eine Tröpfcheninfektion. Das heißt, wir husten das Virus hoch oder wir geben es so mit einer feuchten Aussprache von uns.
Wir sind im internationalen Vergleich bei der Möglichkeit zu testen wirklich vorbildlich.
Dadurch, dass wir so früh getestet haben, sehen wir eigentlich, dass es sehr, sehr viele Menschen mit ganz milder oder fast gar keiner Symptomatik gibt und dass die Sterblichkeitsrate zumindest in Deutschland sehr viel niedriger ist als in anderen Ländern.
Der coolste Berufsstand dieser Tage ist der Virologe. Gestern war der Virologe noch das Mauerblümchen jeder Stehparty. Wer spricht schon gerne über Schmieren und Tröpfcheninfektion? Eklig, langweilig, bis gestern jedenfalls. Nun erklären die Virologen dem Laienpublikum aus Volk und Bundesregierung dieses unsichtbare Unheil namens Corona. Und auch wenn sie sich untereinander gern widersprechen, so sind sie doch in diesen Tagen die geheimen Regenten des Landes. Nicht ganz so im Fokus, aber nicht minder viel beschäftigt sind die Ökonomen. Denn alles, was die Virologen derzeit raten und anordnen, landet mit nur wenig Zeitverzögerung auf ihrem Tisch. Der Weg zwischen Virus und Volkswirtschaft ist nämlich verdammt kurz. Was also bedeutet diese Pandemie für unsere Betriebe, für unsere Jobs und die Staatskasse? Diese Fragen bespreche ich jetzt gleich mit Professor Clemens Fuß, dem Präsidenten des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung. Er hat nämlich mit seinem Team gerade eine neue Studie gefertigt, die erstmals konkrete Zahlen nennt. Obszöne Zahlen, muss man sagen. Nur besonders Tapfere dürfen hier zuhören. Schönen guten Morgen, Professor Clemens Fuß.
Schönen guten Morgen, Herr Steingart.
Die Auswirkungen, Herr Fuß, dieser Corona-Krise auf die Weltwirtschaft, auch auf die Deutsche, sind massiv. Das kann ja nicht anders sein. Aber wie massiv ganz genau, das wissen Sie, oder?
Ja, das wüsste man gerne. Es ist klar, es gibt eine Rezession. Es ist aber unklar, wie tief die ausfällt. Das hängt von vielen Faktoren ab, vor allem natürlich davon, wie die Epidemie verläuft, aber auch von den Maßnahmen dagegen, von dem, was andere Länder machen. Es ist klar, es geht bergab, aber wie tief ist unklar.
Aber Sie haben Szenarien gebildet über verschiedene Zeiträume des Shutdown. Wie würde die Sache aussehen, wenn jetzt für 2 Monate die Autoindustrie de facto stillsteht, viele Kleingewerbetreibende nicht ihr Gewerbe betreiben können? Was würden 2 Monate für die deutsche Volkswirtschaft an Wachstums- und Wohlstandsverlust bedeuten?
Ja, bei 2 Monaten Stillstand kommt es dann darauf an, wie schnell erholt sich die Wirtschaft hinterher wieder. Da kann man sich unterschiedliche Szenarien vorstellen. Aber der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts, der würde so zwischen 7-14%, wenn es länger dauert, liegen. Also nach den 2 Monaten, dann in dem Fall noch 3 Monate langsame Erholungsphase. Wir reden also hier über Größenordnungen, die weit jenseits dessen liegen, was wir aus der Finanzkrise kennen. Das war ja der letzte große Einbruch.
Wird die ganze Sache, wenn es nochmal 2-3 Monate drauf gibt, dann tiefer sein als die Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts?
Ja, in der Weltwirtschaftskrise hatten wir Wachstumsraten von -15 und -20%. Und das könnte bei einem noch längeren Shutdown, der also 3-4 Monate plus 3-4 Monate Erholung dauert, da hätten wir ähnliche Schrumpfungsraten. Es wäre also nicht noch schlimmer, aber es würde diese Dimension erreichen.
Was macht das mit den Beschäftigten?
Ja, für die Beschäftigten bedeutet das, dass viele Unternehmen jetzt erstmal Kurzarbeit anordnen. Das heißt, man wird noch nicht sofort entlassen, aber diese Kurzarbeit könnte sehr, sehr großflächig werden. Wir rechnen also damit, dass es bis zu 6 Millionen im schlimmsten Fall Kurzarbeiter geben könnte und dann gehen auch Jobs verloren. Bei uns im Worst-Case-Szenario bis zu 1,8 Millionen werden abgebaut oder zumindest nicht wieder neu besetzt. Also für den Arbeitsmarkt ist das Ganze auch sehr gefährlich.
Wird es in diesem Jahr, Herr Fuß, eigentlich noch Gewinne geben oder sind jetzt alle Businesspläne tatsächlich Makulatur und die Börse mit ihren enormen Verlusten nimmt vorweg eine Saison praktisch der roten Zahlen?
Ich denke, es werden fast flächendeckend rote Zahlen werden. Natürlich gibt es ein paar Unternehmen, die nicht so betroffen sind, wenn wir mal an die Versorger denken, wenn wir an die internetbasierten Firmen denken, die sind jetzt einmal mehr auf der Gewinnerseite. Dann gibt es natürlich die Spezialbranchen, also alles, was jetzt Herstellen von Medikamenten ist. Lebensmittel sehen wir auch noch positive Entwicklung, weil eben sehr viel gekauft wird, aber das ist eine Minderheit, bei der Mehrheit gibt es rote Zahlen.
Was passiert mit unserer Autoindustrie? Ist das einfach nur ein Einfrieren von Produktion und danach geht es weiter wie gehabt oder verändert das generell das Feld für eine solche Schlüsselindustrie in Deutschland?
Die Autoindustrie verändert sich aus anderen Gründen, Elektromobilität, Dieselskandal und so weiter und ist jetzt in der Tat nochmal getroffen, da stehen die Bänder still. Ich wüsste aber nicht, warum die Pandemie jetzt den Automarkt grundsätzlich nochmal verändern sollte. Man wird vielleicht ein bisschen mehr darüber nachdenken, dass man die Wertschöpfungsketten robuster macht. Das heißt, dass man vielleicht statt einem Lieferanten zwei oder drei für das gleiche Zwischenprodukt hat. Ich glaube aber nicht, dass es langfristig zusätzliche Probleme gibt für die Autoindustrie. Die hat ja eigentlich auch schon genug.
Der Bankensektor ist in der letzten Krise im Zentrum aller Überlegungen, auch aller Ängste gestanden. Wie sieht es diesmal aus mit den Banken? Können die das aufgrund der Kapitalausstattung abledern, was da auf Pleitewellen, Konkursen auf sie zukommt? Oder sind sie in Sorge?
Es gibt schon Probleme im Bankensektor, weil die Wirtschaftskrise in diesem Sektor natürlich ankommt. Sie ging immerhin nicht davon aus, aber sie kommt jetzt da an und da gibt es immer eine gewisse Fragilität, wenn plötzlich alle risikoavers werden. Die Politik hält allerdings ganz gut dagegen und in der Tat, die Banken sind heute besser mit Kapital ausgestattet als noch vor 10 Jahren. Meines Erachtens noch nicht gut genug, aber immerhin. Insofern denke ich, dass die Banken jetzt nicht speziell in Probleme kommen. Auch da werden die Gewinne runtergehen, auch da wird man Kredite abschreiben müssen, aber ich glaube nicht, dass wir reihenweise Banken verstaatlichen müssen, wie in der Finanzkrise, sondern die werden sich etwas besser halten.
Wir haben ja in der Finanzkrise, die wir ja heute nur mit diesem Wort zusammenfassen, gelernt, dass es von Subprime, also von der Immobilienkrise, dann auf die Banken übersprang, Stichwort Lehman, dann ging es auf die Eurozone und dort aufs schwächste Glied. Also auch hier wäre doch tatsächlich mit sekundärrunden Effekten zu rechnen, dass diese Sache, die medizinisch induziert begonnen hat, die gesamte Volkswirtschaft erwischt, dann das schwächste Glied rausreißt.
Damit muss man rechnen. Wir konnten das auch schon beobachten in der Eurozone. Zwischendurch gingen ja mal die Risikozuschläge auf italienische Anleihen in die Höhe. Italien ist ein Land, in dem der Staat bekanntlich sehr hoch verschuldet ist und die Banken teilweise fragil dastehen. Man weiß nicht so genau, wie groß die faulen Kredite sind, die in den Büchern haben. Und wenn dann Investoren nervös werden, plötzlich vor Risiken zurückschrecken, dann trifft das eben das schwächste Glied. Und das konnte man beobachten. Insofern war es gut, dass die EZB und die Finanzminister der Eurozone gesagt haben, wir stehen hier zusammen und verhindern zumindest einen Run auf italienische Staatsanleihen. Das ändert nichts daran, dass wir ein großes Problem haben, weil solche Länder in der Eurozone jetzt in ihrer Verschuldung nochmal in die Höhe gehen und sie dann möglicherweise ein Problem mit dieser sehr, sehr hohen Verschuldung haben. Aber damit können wir uns nach der Krise beschäftigen.
Gibt es Auswirkungen eigentlich auf die Menschen, denen wir jetzt alle Danke sagen, den Verkäuferinnen beispielsweise oder auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitswesen, die an der ersten Front dieser Bekämpfung arbeiten, die uns versorgen? Alle sagen Danke, aber ich höre auch schon Reaktionen, Danke allein reicht hier nicht. Was sagen Sie als Ökonom? Sind diese Menschen vielleicht in unserer Wertschätzung eigentlich falsch eingestuft gewesen bislang?
Ich denke, dass diese Menschen gerade im Gesundheitswesen schon eine hohe Wertschätzung haben. Sie gehen derzeit aber sehr hohe Risiken ein und ich bin der Meinung, da sollte man durchaus honorieren. In der Tat, indem man auch Risikozuschläge zahlt, also nicht nur durch ein Dankeschön. Die sind Menschen, die gehen hohe Risiken ein, auch die Menschen, die jetzt an den Kassen sitzen. Das Mindeste übrigens ist, dass man sie vernünftig schützt. Das heißt, dass man dafür sorgt, dass Masken verfügbar sind. Aber auch da bin ich der Meinung, ein Gehaltszuschlag wäre das Mindeste als Anerkennung. Es muss mehr sein als ein Dankeschön.
Ja, ein Gehaltszuschlag oder stimmt unser Gehaltsniveau hier nicht angesichts der modernen Gefahren? Wenn der Bill Gates recht hat und die moderne Gefahr ist die Pandemie und nicht die Nuklearrakete, dann sind diese Menschen doch in einer Art Sicherheitszone aktiv und müssten doch ganz anders bewertet werden.
Ja, wir sehen ja derzeit, dass vor allem im Bereich der Kliniken im Gesundheitswesen Personal knapp ist. Darüber wird viel geklagt. Für mich ist die Antwort in der Tat darauf, wenn das Personal knapp ist, wenn wir Fachkräftemangel haben, dann lautet die Antwort in der Marktwirtschaft rauf mit den Gehältern. Und das ist der erste Weg zur Lösung dieses Fachkräfteproblems. Das heißt, da, wo medizinisches Personal knapp ist, muss man die Gehälter erhöhen. Das bedeutet natürlich auch, dass jemand das bezahlen muss. Aber wir brauchen ein gutes Gesundheitswesen. Und deshalb sage ich in der Tat, da wird man über höhere Gehälter nachdenken müssen.
Und bei den Verkäuferinnen, was würden Sie da empfehlen, wenn die Tarifparteien auf Sie zukämen und sagen, Herr Ökonom, geben Sie uns doch mal einen Fingerzeig, wie kann da was aussehen, was dieser besonderen Situation dann auch so Rechnung trägt, dass wir nicht nur tatsächlich einen kleinen Bonus auszahlen, sondern hier vielleicht zu einer Neubewertung kommen?
Die Gestaltung der Gehälter ja eine Sache der Tarifparteien und die sollen in der Tat eine Gesamtbewertung vornehmen, aber Einfluss auf Tarifgestaltung hat natürlich auch immer die Frage, wie knapp sind die Leute Und wir sehen, dass im Lebensmitteleinzelhandel die Leute nicht so knapp sind wie im Gesundheitswesen. Und deshalb, glaube ich, gibt es da auch eine unterschiedliche Gehaltsentwicklung. Das ist letztlich eine Angelegenheit der Tarifparteien. Fairerweise muss man sagen, in einer Marktwirtschaft, selbst bei verhandelten Löhnen, ist es nicht so, dass die Löhne, die da herauskommen, nun unbedingt besonders gerecht sind, sondern die reflektieren Knappheiten. Ärzte sind sehr knapp, deshalb verdienen sie viel Geld. Und wenn es in anderen Berufen mehr Leute gibt, dann können diese Berufe ruhig anstrengend, anspruchsvoll sein. Preise und auch Löhne reflektieren Knappheiten. Das hat nicht notwendigerweise was mit Gerechtigkeit zu tun.
Haben wir denn überhaupt noch eine Marktwirtschaft oder haben sich die Koordinaten wieder verschoben?
Ja, in der Krise tritt die Marktwirtschaft etwas zurück. Da muss man teilweise administrativ eingreifen. Kapitalmärkte funktionieren dann weniger gut. Viele Märkte funktionieren nicht richtig, aber die Marktwirtschaft bleibt trotzdem das Fundament unserer Wirtschaftsordnung. Deshalb gibt es überhaupt Wohlstand in diesem Land. Wenn wir das verabschieden, dann verabschieden wir auch den Wohlstand. Also die Marktwirtschaft bleibt die Grundlage.
Sie haben ja Ökonomie studiert und danach auch schon vieles gesehen, im Ausland, auch in Deutschland, an Krisen, Krisenbewältigung. Was, Herr Fuß, haben Sie hier neu gelernt? Was ist diesmal so anders, dass Sie sagen, naja, da ist richtig bei mir auch an Erfahrungsschatz was ins Schatzkästchen dazugekommen?
Es ist eine Krise, gegen die man nicht wirklich anfinanzieren kann. Das ist was anderes. In der Finanzkrise, da brauchte man in Anführungsstrichen nur Geld. Das war schon schwierig genug, aber das konnte der Staat beschaffen. Jetzt haben wir ein realwirtschaftliches Problem. Man muss die Wirtschaft anhalten. Und das bedeutet, der Staat, egal wie viel Geld er in die Hand nimmt, kann diese Krise nicht aus der Welt schaffen. Das ist das Besondere. Besonders ist außerdem, dass diesmal sehr stark ineinandergreift ökonomische Probleme und epidemiologische, medizinische Probleme. Und das heißt für mich auch enge Zusammenarbeit mit Medizinern, Epidemiologen. Man lernt dazu, aber das Problem wird dadurch gleichzeitig extrem komplex. Deshalb muss man bescheiden sein, wenn man jetzt mit Lösungsvorschlägen hier antritt und hart arbeiten, um da voranzukommen.
Ich bedanke mich, Herr Fuß, für die Einschätzung. Bleiben Sie gesund.
Ja, Sie auch, Herr Steingart. Vielen Dank.
Auch in dieser Woche sind Sie jeden Abend um 21 Uhr eingeladen, Deutschland neu zu denken. Der achte Tag heißt dieses in der vergangenen Woche mit wirklich großem Zuspruch, auch ermunterndem Zuspruch, gestartete Media Pioneer Original. Wenn wir es als Gesellschaft nämlich richtig anstellen, werden wir aus dieser Krise gestärkt hervorgehen. Darum geht es in der achte Tag, um Hoffnung, um Vision, um Mut. Gestern Abend sprach zu uns die Motivationstrainerin Antje Heimsöth von der Bestseller-Autorin, die auch DAX-Vorstände und Spitzensportler in ihrer mentalen Fitness unterstützt, können wir, glaube ich, wirklich was lernen. Zum Beispiel, wie sich Krise in Kraft verwandeln lässt. Es geht darum, das Narrativ zu verändern für einen selber und damit auch die Bilder in unserem Kopf.
Eine weitere Möglichkeit ist, mit Angst umzugehen, ist zu visualisieren, dass ich nicht nur meine Zukunft visualisiere, sondern dass ich innerlich in sogenannte Ruhebilder gehe. Und das ist ja eine Technik, die uns unser Leben lang helfen kann, uns zu entspannen und eben aus Ängsten auszusteigen. Dass ich mir ein echtes Bild nehme oder auch ein konstruiertes Bild, weil das fürs Gehirn nahezu egal, in das ich einsteige. Bei mir ist das zum Beispiel ein Strand in der Karibik, wo ich wirklich mal in live war. Und nur jetzt, wo ich drüber rede, bin ich innerlich schon an diesem Strand, sitze unter den Palmen auf dem Sand und spüre den Sand unter meinen Füßen, sehe vor mir das hellblaue Meer, wie es so leicht plätschert und rieche die salzige Luft. Und wenn wir uns in diese Ruhebilder begeben, dann entspannen wir uns wirklich.
Die gestrige Folge, die mit der Motivationstrainerin Antje Heimsöth, können Sie überall da hören, wo es gute Podcasts gibt. Und die neue Folge heute Abend um 21 Uhr.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Und damit schalten wir zu unserer Börsenreporterin an die New Yorker Börse. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen aus New York.
Die amerikanische Wirtschaft, Sophie, die Börsen und letztlich natürlich auch die Bevölkerung warten ja dringend darauf, dass nun dieses groß angekündigte Hilfspaket von 2 Billionen US-Dollar von der Regierung in Washington nun endlich verabschiedet wird. Doch in einer ersten Abstimmung im Senat gab es ja jetzt Schwierigkeiten, die Demokraten verweigern sich. Sophie, sag uns, wo klemmt's da?
Ja, die Demokraten haben einfach andere Prioritäten. Ihnen geht es darum, dass die Arbeitnehmer mehr geschützt sind. Also im Falle von Kündigung zum Beispiel oder auch Krankheit. Sie wollen die Krankenversicherung besser ausgebaut sehen. Sie wollen zum Beispiel auch mehr Hilfe für die verschuldeten Studenten, die eben jetzt ihre Student Loans im Zweifel nicht mehr zurückzahlen können. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, die Demokraten sehen hier eine Chance, grundlegende Dinge im System anders zu regeln. Jetzt ist die Frage, wollen sie das wirklich um jeden Preis eben ausnutzen und im Zweifel damit diese wichtigen Verhandlungen verlängern? Und es muss natürlich jetzt einfach schnell gehen bei diesem Paket. Und es darf ihnen gleichzeitig nicht schaden im Wahljahr. Also sie können jetzt nicht den Ruf auf sich laden oder auf sich lasten haben, dass sie eben diese wichtigen Verhandlungen hier absichtlich verzögern und politische Spielchen spielen.
Und Sophie, dann lass uns doch schnell noch gemeinsam auf den Streamingdienst Disney Plus schauen. Der ist ja heute auch in Deutschland gestartet und man muss sagen, einen besseren Zeitpunkt hätten sich die Manager von Disney wohl kaum aussuchen können. Alle Kinder des Landes sitzen zu Hause und müssen jetzt irgendwie bespaßt werden. Amazon Prime und Netflix sind im Zweifel schon einmal durchgeschaut. Kann man denn jetzt eigentlich schon sagen, Sophie, wie sich diese weltweiten Quarantänemaßnahmen auf Disney Plus auswirken?
Ja, das Positive zuerst. Natürlich wird gerade viel, viel mehr gestreamt als sonst, also als sowieso schon. 20% mehr war es fürs letzte Wochenende global gesehen und das kann natürlich in Zukunft eher noch zunehmen. Und Disney Plus hat sich das insofern zunutze gemacht, als dass sie zum Beispiel 3 Monate früher als geplant Frozen 2 jetzt schon zeigen. Und dann sind sie jetzt in Indien schon live gegangen, obwohl das eigentlich erst für Ende des Monats geplant war, ihr Angebot dort auszubauen. Nur was passiert, wenn jetzt so viele Leute streamen? Richtig, das Internet, das läuft eben heiß. Und eigentlich sollte Disney Plus ja diese Woche auch in den europäischen Ländern an den Start gehen. Aber Frankreich macht die Schotten dicht für Disney Plus und bittet das Unternehmen darum, den Start zu verschieben, weil sie eben glauben, das Netz würde damit zu sehr überlastet werden. In Deutschland wird Disney aber wie geplant heute an den Start gehen. Allerdings wird es nicht alles in HD-Qualität geben. Also da gehen sie den gleichen Schritt wie YouTube und Netflix. Sie müssen einfach in einigen Angeboten die Bildqualität runterfahren, damit das Angebot eben nicht überlastet ist.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass wir Wissenschaftler als neue Götter betrachten. Denn das sind sie nicht. Sie tun das, was wir alle tun. Sie irren sich. Zumindest von Zeit zu Zeit. Und Professor Lothar Wieler hat das auch öffentlich getan. Er ist Mikrobiologe und Chef des Robert-Koch-Instituts. Und in dieser Funktion berät er die Bundeskanzlerin. Und naja, er hat die Krise, kann man heute sagen, nun wirklich nicht kommen sehen. Im ZDF-Morgenmagazin vor 2 Monaten klang der Mann so.
Deutschland ist absolut gut vorbereitet. Wir haben ein hervorragendes Gesundheitssystem. Das Wichtige hier ist aber, dass Fälle sehr früh erkannt werden. Das ist eine Maßnahme, wo das öffentliche Gesundheitsdienst, also die Gesundheitsämter, eine hohe Aufmerksamkeit haben. Wir bereiten sie seit Wochen vor. Sie selber sind gut vorbereitet. Es gibt immer wieder Übungen. Insofern ist die Gefahr für die deutsche Bevölkerung sehr gering.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass es noch immer Musikerinnen und Musiker gibt, die jetzt in der Corona-Krise nicht für ein Millionenpublikum und Zehntausende von Klicks auf Twitter und Instagram spielen, sondern einfach nur für sich. Ich war am Sonntagabend auf der Nordseeinsel Pellworm und spaziere an der alten Kirche vorbei. Dort steht die weltberühmte Orgel von Arp Schnittger, die ist über 300 Jahre alt und hatte eben erst in dem Kinofilm Deutschstunde ihren großen Auftritt. Die alte Kirche ist, Corona-Krise, Sie wissen schon, geschlossen. Der Gottesdienst abgesagt, natürlich, aber was höre ich da? Orgelmusik. Die Tür war offen und drinnen niemand. Außer der Organistin natürlich. Mit dem Rücken zur Gemeinde, die ja gar nicht da war, spielte sie ganz alleine für sich. Mit Kraft, mit Leidenschaft, mit einer geradezu trotzigen Virtuosität. Ein Konzert gegen die Einsamkeit. Das war mein Corona-Moment. Ich wünsche Ihnen einen beherzten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Thank you.